Ja, wir können gerade stehen bleiben, gerne. Vater im Himmel, Herr Jesus und du Geist der Wahrheit, wir bekennen uns zu dir im Glauben, wir vertrauen dir. Danke für dein Wort, was du uns gegeben hast, das uns nicht im Unklaren lässt. Und wir stellen uns auch zu deinem Wort, dass wir es hören wollen mit offenem Herzen, dass wir es tun wollen mit ganzer Kraft. Und wir bitten dich, dass du uns heute Morgen erreichst, unser Herz mit deinem Wort erreichst und dass du uns neu lebendig machst, Leben einhauchst. Wir geben dir dafür die Ehre, Vater. Dir gebührt alle Ehre. Wir glauben an dich. Amen. Ja, die Lesung heute und gleichzeitig der Predigttext. Aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 7, Abvers 36 bis 50. Wer mitlesen will, darf gerne die Bibel dazu aufschlagen. Ich verwende jetzt allerdings die Schlachter-Übersetzung, weil ich die für meine Predigt auch brauche. Aber ihr könnt gerne die Bibeln verwenden und aufschlagen und mitlesen und während der Predigt gucken, ob das stimmt, was hier vorne erzählt wird. Lukas 7, Abvers 36. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie hörte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl. Und sie trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst: Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er sprach: Meister, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine war 500 Denare schuldig, der andere 50. Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sage mir, welcher von ihnen wird nun am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach: Ich vermute der, dem er am meisten geschenkt hat. Und er sprach zu ihm: Du hast richtig geurteilt. Und indem er sich zu der Frau wandte, sprach er zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seit ich hineingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden, darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr: Dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die Tischgenossen an, bei sich selbst zu sagen: Wer ist dieser, der sogar Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau: Dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Danke für dein Wort, Vater, heute Morgen. Amen. Was für ein soziales Durcheinander, was für ein Kuddelmuddel an der Stelle. Und wir lieben es ja, Jesus irgendwie so zu zähmen, irgendwie einzusperren, liebevoll und nett zu machen. Ihn als Mann darzustellen, der sich eingefügt hat, der kalkulierbar ist, der irgendwie absehbar ist. Aber das können wir nur tun, wenn wir solche Texte und auch andere Texte in der Bibel völlig ignorieren. Es ist nicht kalkulierbar gewesen, es ist nicht mal absehbar gewesen. Ich meine, stell dir vor, Jesus kommt in dein Haus, du lädst ihn ein. Er kommt zu dir nach Hause, zu deiner Grillparty am Freitagabend, zu deinem Mittagessen am Sonntag, vielleicht heute Mittag. Was würdest du tun? Was würdest du mit ihm reden? Es wäre nicht kalkulierbar, was passiert. Es ist nicht kalkulierbar und das sehen wir auch hier. Es wäre spannend. Mit Jesus auf der Party zu sein, ist keine kalkulierbare Geschichte. Und das ist auch in unserem Bericht so, so wie Lukas ihn uns aufgezeichnet hat. Und Jesus hatte einen, wie soll ich sagen, einen anrüchigen Ruf, nämlich ein Partymensch zu sein. Ja? In den Versen davor, da wird er verglichen mit Johannes dem Täufer. Und natürlich, wenn man als Referenzpunkt Johannes den Täufer hat und dann Jesus sieht, dann ist klar, warum man ihm das nachsagt. Was so Tratsch und Klatsch so nachgesagt wurde, Vers 34. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt. Da sagt ihr, siehe, wie ist ein Mensch, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Einer, der Party macht, ein Fresser und Weinsäufer. Und es ging nicht nur darum, was Jesus tut, sondern auch, wo er es tut und mit wem er es tut. Und dort wurde er gesehen, in diesen Clubs, in den Bars, wo sonst diese Außenseiter sind, die Geringen der Gesellschaft. Er war in dieser Gesellschaft, er mischte sich immer wieder mit diesen Leuten unter die Außenseiter und machte sie irgendwie zu Insidern, zu Eingeweihten, zu Vertrauten. Und Lukas stellt dieses Buch, was wir haben im Lukas-Evangelium, in einer ganz bestimmten Reihenfolge zusammen. Und deswegen kommt unser Bericht, der jetzt kommt, nämlich von der nächsten Feierlichkeit, die Jesus besucht. Aber eine Party, eine Feier der ganz anderen Art. Voll von Insidern einer Gesellschaft, in der jeder von sich sagt, er ist ein Mann Gottes, nämlich die Pharisäer, die sich da zu Hause fühlen. Pharisäer unter sich, normales Essen, edles Essen, normale Gemeinschaft, es ist schön. Und diese Einladung führt tatsächlich zu einem großen Skandal. Aber fangen wir mal von vorne an, Vers 36, alles begann ganz respektvoll. Als einer der Pharisäer ihn einlud und Jesus in sein Haus ging und sich zu Tisch legte. Jesus ist glücklich über die Einladung, er nimmt sie an. Sicher, es gab diese wachsende Auseinandersetzung, diesen Graben zwischen den Pharisäern und ihm, aber er hat keine Scheu, ihnen face to face zu begegnen. Damals war es üblich, dass man liegend ist oder zumindest an einem halbhohen Tisch und so am Ellenbogen abgestützt und auf einem Teppich, auf einer Couch liegend und die Füße so nach hinten eingezogen. Und es war auch üblich, dass Leute spontan vorbeikamen, wenn sie einander kannten. Und die saßen dann nicht direkt am Tisch, aber so ein bisschen im Hintergrund auf der Couch. Und da war er, Jesus. Er war ein Bekannter, wenn man so will, ein Influencer. Die Leute haben sich seine Podcasts runtergeladen, sind ihm gefolgt auf Instagram. Er hatte seine Follower. Die Gäste liegen so um den Tisch, Jesus ist da und dann kommt ein Vorbeischauer vorbei. Ja, so weit, so normal. Aber es war nicht die Art von Feier, bei der du dich an das Essen erinnern wirst. Vers 37. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Was für eine Identifikation. Das gleiche in Vers 39. Sie ist eine Sünderin, wird da gesagt. Und Jesus bestätigt es in Vers 47. Sie hat viele Sünden. Es wird nicht gesagt, dass sie sündigte, wie man halt eben sündigt im Leben, sondern sie ist eine Sünderin, groß geschrieben, doppelt unterstrichen. Und mit großer Wahrscheinlichkeit war das eine Prostituierte, eine dorfbekannte Hure. Jesus saß dort im Haus des Pharisäers. Und sie kam dort vorbei mit ihrem Alabasterfläschchen. Und das ist sehr komisch, ja, dass dieses Fest der Pharisäer von dieser Frau gecrashed wird, wenn man so sagen will. Und das Erscheinen von ihr wird nicht nur hochgezogene Augenbrauen geführt haben. Weil das, was als nächstes kommt, ist noch viel peinlicher. Und sie trat hinten zu seinen Füßen und weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Jetzt wird es in aller Öffentlichkeit sehr emotional werden. Und spätestens dann ist der Punkt erreicht, wo jeder beginnt, sich fremd zu schämen. Kennt ihr das Wort? Du schämst dich nicht für dich, sondern für andere, für die, was sie machen und was da passiert. Spätestens hier beginnt es. Und sie trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Und spätestens da reißt der Faden. Wenn sie ihre Haare öffnet und seine Füße damit trocknet, das ist eine intime, eine unangebrachte Handlung an der Stelle. Das machst du nicht in der Öffentlichkeit. Offene Haare waren ein Zeichen für Trauer, vielleicht auch für Dankbarkeit oder Flehen oder für eheliche Zweisamkeit. Haare hast du nicht in der Öffentlichkeit runtergelassen und geöffnet. In jedem Fall war es nichts, was für die Öffentlichkeit bestimmt war. Aber als Prostituierte war sie mit solchen Handlungen vertraut, muss man auch sagen, ja? Wenn man so will, es war ihr Daily Business. Aber das schmälert überhaupt nicht das, was sie an der Stelle tut. In keinster Weise schmälert es das, was sie tut. Und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Auch das Salböl, wir würden vermuten, das war vielleicht ein Fläschchen aus ihrem Repertoire, auch aus ihrer täglichen Arbeit. Auch das ist möglich. Und Jesus unternimmt das Geringste, das alles zu stoppen. Er lässt es passieren. Er tut so, scheinbar gefällt ihm das auch noch, was sie tut. Er lässt es an sich geschehen, unerhört. Der Gastgeber ist am Ringen, du kannst dir das vorstellen. Der ist am Ringen, der Schock sitzt, diese überpeinliche Frau. Und Jesus, der anscheinend keine Ahnung hat, mit wem er es hier zu tun hat. Als Mann Gottes, keine Ahnung. Und das ist der Fall in Vers 39. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst: Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt. Er wüsste es. Wenn er ein Prophet wäre, wüsste er es. Und uns ist klar, was Simon denkt. Wie kannst du als Gesandter des Heiligen Gottes, des Heiligen Allmächtigen Gottes, auf einem Fest voller Gottesmänner, eine heilige Gesellschaft, wenn du so willst, so einer Frau die Bühne überlassen, dich berühren lassen, das Öl ausgießen lassen, dich anmachen lassen von so einer Frau. Wie kannst du es? Ein Skandal. Aber alles ist nicht so, wie es den Anschein macht. Denn jetzt kommt eine große Überraschung. Auch wenn das ein Skandal ist, was hier passiert, jetzt kommt ein Liebender zum Vorschein, oder besser gesagt eine Liebende zum Vorschein. Jemand mit Gnade im Herzen. Siehst du es? Wie geht es weiter? Vers 40. Und Jesus antwortete ihm. Ja, das klingt ganz normal, als ob er Simon jetzt antwortet. Aber hast du es gelesen? Simon hat es seine Frage nicht ausgesprochen. Er hat es nur gedacht. Wenn du wüsstest, wer das ist. Er hat es nur gedacht. Jesus antwortete ihm. Ja, er hat den Blick eines Propheten. Er wusste, was Simon dachte. Und genau dieses Gespräch wird ein ganz anderes Licht auf dieses Fest werfen. Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Sprich, Meister. Ich meine, was soll er denn sonst sagen? Der Rabbi ist da. Was soll er sonst sagen? Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Und ich meine, Schuldner gibt es zu jeder Zeit. Da muss nicht Rezession sein unbedingt, wirtschaftlich schlecht, sondern zu jeder Zeit. Ein Schuldner, der von jemand Geld leiht. Und es sind zwei Schuldner hier an der Stelle angesprochen und sie haben sich so verschuldet, dass sie es nicht zurückzahlen können. Und dann der Gläubiger, der erlässt ihnen erstaunlicherweise ihre Schuld. Und die eine Schuld ist 10-mal so hoch wie die andere. 500 Denare, 50 Denare. Und dann steht da, sage mir, welcher von ihnen wird nun am meisten lieben? Simon antwortete und sprach, ich vermute der, der am meisten geschenkt hat. Ich meine, ich liebe seine Antwort, oder? Ich vermute der, ja. Du siehst diese Zögerlichkeit bei Simon. Ich vermute. Simon ist beunruhigt, nicht über die Frage, weil die ist offensichtlich zu beantworten, aber die für die Fragen, die folgen werden. Was wird kommen, wenn ich auf diese Frage antworte? Was wird kommen? Diese simpel erfundene Geschichte von zwei Schuldnern und der schuldenerlassende Gläubiger.
Und ganz zu erstaunlich in dieser Geschichte, ja, es ist ein Gläubiger, der seine Schuldner irgendwie lieb hat. Ich meine, komm auf den Boden der Tatsachen. Wo ist das der Fall? Werd mal realistisch, Jesus. Welcher Gläubiger hat seine Schuldner lieb? Und was hat das mit der Prostituierten zu tun, mit dieser peinlichen Frau? Und die Antwort ist, alles. Das hat alles mit dieser Frau zu tun. Du hast recht geurteilt, sagt Jesus. Liebe bringt die eine Person dorthin, wo die andere niemals hingehen würde. Liebe bringt die eine Person dorthin, wo die andere niemals hingehen würde. Simon liegt richtig, aber der Groschen ist noch nicht gefallen bei ihm. Simon, dieser fremde Gedanke von Gnade und Vergebung und tiefer Liebe, der erklärt alles, was du gesehen hast. Der gibt dafür die Erklärung. Siehst du es? Ohne Gnade werden Menschen immer in ihrer Vergangenheit kleben bleiben. Niemals in der Lage sein, etwas anderes zu sehen. Der Sünder, die Sünderin, großgeschrieben, doppelt unterstrichen. Dann Vers 44, Jesus wendet sich zur Frau. Und als er dazu erklären beginnt, merken wir, dass Lukas uns absichtlich im Dunkeln gelassen hat über ein paar Details in der Geschichte. Die bringt er uns jetzt erst an der Stelle. Und jetzt sagt er die ganze Geschichte, damit uns der Schock, der bei Simon so tief sitzt, nachvollziehbar wird, dass wir seine Enttäuschung hautnah erleben. Lukas arrangiert also sein Buch so, dass wir mit hineingenommen sind, wie in einen Film, wenn du so willst. Wie ein Regisseur nutzt er jetzt eine Rückblende und wir gehen noch einmal durch diese ganze Geschichte durch, durch die Feier und bekommen alle Teile, die wir beim ersten Mal verschwiegen bekommen haben. Was kriegen wir jetzt mit? Vers 44. Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Das Wasser, der Kuss, das Öl, das waren übliche Gesten der Gastfreundschaft. Aber Jesus erhielt keine davon. Simon hat einfach diese üblichen Gesten völlig ignoriert und hat ihn damit beschämt, herabgewürdigt. Nicht das gegeben, was du normal einem Gast zuteil werden lässt. Ihre Tränen, die Tränen der Frau und diese Gesten der Liebe, die Haare anstelle des Handtuchs, das teure Parfüm anstelle des billigen Öls, das zeugt von einer reineren Liebe als alles, was Simon sich jemals vorstellen kann. Und diese Frau, die ist verstört, Jesus so zu sehen. Und sie ist dazu bestimmt, dass sie mindestens die einzige Person ist auf dieser Feier, die Jesus Wertschätzung, Ehrerbietung erweist. Und es wird klar, diese Frau ist offensichtlich Jesus schon mal begegnet. Vers 47, ihre vielen Sünden sind vergeben worden, sagt Jesus. Das ist Vergangenheit, das ist abgeschlossen. Wahrscheinlich haben sie sich vorher schon mal getroffen. Ich weiß nicht, ob Jesus in so einer Bar abgestiegen ist, wo sie ihr Geschäft tut. Spekulation. Aber wir wissen, dass das, dass Jesus Kontakt hatte zu solchen Leuten, genau zu diesem Tratsch geführt hat von oben. Ein Freund der Zöllner und Sünder. Nein, die Handlungen der Frau bringen ihr keine Vergebung, überhaupt nicht. Aber sie zeigen, dass ihr vergeben ist. Ihre vielen Sünden sind vergeben worden, wie die Liebe zeigt. Gottes Gnade hat sie getroffen, dort wo sie war. Und ihre Veränderung ist bemerkenswert, oder? Ich meine, oft sind Prostituierte kalt im Herzen, voller Misstrauen, mechanisch abgestumpft gegenüber Männern überhaupt, gegenüber ihren männlichen Kunden. Sie haben Misstrauen, sie haben keine Achtung für sie, sondern Verachtung, Hass, verabscheuenswürdig. Aber was die Prostituierte hier zeigt, ist ganz anders. Was zeigt sie? Liebe, sie zeigt Vertrauen. Sie ist weit weg von der Furcht, dass dieser Mann sie missbrauchen könnte, benutzen könnte wie die anderen Männer. Und leidenschaftlich verteidigt sie Jesus, ehrt sie Jesus, gibt ihm die Ehre. Ihr Herz ist erobert von dem, der Außenseiter willkommen heißt bei Gott. Ihre vielen Sünden sind vergeben worden, wie ihre große Liebe zeigt. Im Gegensatz dazu spricht Jesus an, wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und das beinhaltet ganz sicher Simon, den Pharisäer an der Stelle, den religiösen Leiter, der ein verdorrtes Herz hat für Gottes König. Sein Herz liebt wenig. Er ist zwar Insider, er gehört zwar formal dazu, aber er steht jetzt draußen in der Kälte mit einem verdorrten Herz. Gnade ist etwas Fremdes für die Denkweise von Simon und seine Freunde. Und die Frage kommt wieder auf in Vers 49. Wer ist dieser, der sogar Sünden vergeben kann? Und Jesu letzte Worte geben die Antwort an der Stelle. Der Retter. Er ist der Retter, der Sünden vergeben kann. Und das bringt uns auf einen Gedanken. Habe ich Jesus als Retter erlebt? Und wenn nicht, wenn ich ihn nicht als Retter erlebt habe, dann weiß ich nicht, wie sich ein Herz anfühlt, das für Gott schlägt, das für Gott liebt, das leidenschaftlich ist. Ohne Gnade bleiben unsere Herzen verdorrt, unlebendig, mechanisch, aber nicht leidenschaftlich. Unser Herz bleibt arbeitend, aber nicht dankbar. Es bleibt vielleicht auch zweifelnd, aber nicht anbetend. Ja, das ist ein Skandal, diese Prostituierte auf dieser Feier. Das ist schockierend. Aber tatsächlich entdecken wir, dass hier ein großer Liebhaber, eine große Liebhaberin ist. Gnade in ihrem Herzen. Und hier sehen wir, worauf Jesus immer wieder zu sprechen kommt. Liebhaber Gottes. Den Vers vom Anfang, Deuteronomium 6. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und direkt im nächsten Vers heißt was? Wenn du hörst, dass der Herr Gott ist und ein offenes Herz hast für das, was er spricht, dann passiert was? Und das heißt, es wird dann im nächsten Vers beschrieben. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Frau lebt uns das vor. Sie drückt genau das aus. Sie hat ein höriges, offenes Herz. Und was passiert? Sie erfährt Gnade und die Liebe kommt raus. Es kommt raus. Es kommt zum Vorschein. Sie lebt diese Verse aus in einer wunderbar schönen Weise. Wohin führt uns das? Ja, ich würde sagen, zu einer großen Entscheidung. Wenn wir zu Jesus kommen, begegnen wir ihm wie ein Pharisäer oder wie die Prostituierte. Sie wusste, dass ihre vielen Sünden vergeben waren, wie ihre Liebe beweist. Und wie endet diese ganze Geschichte? Da ist diese wiederholte Versicherung, deine Sünden sind dir vergeben. Als ob das für ihre Ohren unglaublich wäre, was sie da hört. Deine vielen Sünden sind dir vergeben. So fremd, dass diese Wiederholung wiederholt gesagt werden muss. Vers 50. Dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Jesus bestätigt es für dieses Herz, was es hören muss, immer und immer wieder. Aber sie ist nicht nur frei von Gott, frei von ihrer Sünde, sondern auch frei, ihren Platz in der Gesellschaft wieder einzunehmen. Sie traut sich hier in die Öffentlichkeit. Sie nimmt ihren Platz wieder ein. Gnade überhäuft über alle Erwartungen. Und in bestimmter Weise hat die Sünde der Frau sie zu Christus geführt. Und in gewisser Weise hat die Sünde von Simon ihn von Christus abgehalten. Oder? Sein Stolz. Er hat sich nicht Jesus anvertraut. Hast du das wahrgenommen, wenn es da um den Pharisäer geht in dem Text? Im ersten Teil der Geschichte heißt es immer der Pharisäer, Vers 36. Es bat ihn aber einer der Pharisäer und er ging in das Haus eines Pharisäers, Vers 37. Er ging in das Haus des Pharisäers, Vers 39, als der Pharisäer sah. Und das ist der Status und leider definiert ihn dieser Status, religiös, respektiert, hochgeachtet. Aber dann, sobald Jesus zu ihm spricht, nennt er ihn mit Namen. Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Ab dann wird es diese Fassade, dieser Status, der ihn definiert, aufgepellt, abgeschält und es kommt zu seinem Herz. Vers 43 und 44. Simon. Nachdem so dieser Status, der so im Weg stand, abgeschält ist, kommen wir mit der Person dahinter in Kontakt, mit Simon. Und was wir da sehen, ist ein hässlicher Anblick. Ein hässlicher Anblick. Und das ist eine große Warnung für uns alle und vielleicht vor allem für die, die einen respektvollen Titel tragen. Puh. Diese Prostituierte gibt Jesus alles. Und dieser Pharisäer Simon kämpft damit, Jesus auch nur irgendetwas zu geben. Nämlich die übliche Ehrerbietung, die ihm als Gast gebühren würde. Mindestens das, aber er schafft es nicht. Ihm ist noch nicht aufgegangen, dass er diesen Retter braucht. Simon hatte noch nie Kontakt mit dieser Prostituierten, nehme ich mal an. Aber er steigt ab ins Bett, und zwar seinem Stolz. Er hurt mit seinem Stolz gegen Gott. Wenn du zu Jesus kommst, begegnest du ihm wie dieser Pharisäer oder wie die Prostituierte. Und Jesus drängt uns eine Sache auf. Wie soll es sein? Sei wie die Prostituierte. Nicht vom Sex her, das ist uns klar, aber vom Herzen her. Und manche von uns wissen, dass wir wie die Prostituierte sind. Und dann ist es heute, dieser Text, Musik in deinen Ohren, heilsam für ein verzweifeltes Herz, was offen ist, Gottes Wort zu empfangen, was hörig ist. Jesus, der Platz hat für Außenseiter. Das sprengt deinen Kopf. Und andere denken vielleicht, ich bin besser als sie. Ich bin besser als sie. Ich meine, wir straucheln mit dem Text, weil wir bei dem Stichwort Pharisäer immer wissen, die haben es nicht gekriegt, die haben den Punkt verpasst, die haben es falsch gemacht. Aber ich befürchte, dass wir mehr Pharisäer sind, als uns lieb ist. Wir sollen so an unsere Sünden denken, dass wir lieben wie die Prostituierte. Und wir lieben Jesus nicht genug, vielleicht weil wir die Gnade nicht begehren, nicht empfangen, nicht wertschätzen. Wenn du sagst vielleicht, ich habe Jesus angenommen, als ich Kind war, und mir sind viele Sünden der Jugendzeit erspart geblieben, dann sage ich Halleluja, sei Gott danke dafür. Das ist toll. Und trotzdem, was ist mit unserem Stolz? Was ist mit unserem Neid? Was ist mit den Gedanken, die trotzdem da sind? Was ist mit Lust? Ja, wenn, vielleicht sagst du, die meiste Zeit im Leben war ich mit Jesus unterwegs und mir sind viele Sachen erspart geblieben. Ja. Aber du kennst trotzdem dein Herz, du kennst trotzdem diese Gedanken, du kennst trotzdem die Fantasien, du kennst trotzdem deinen Stolz und alles, was damit zusammenhängt. Und toll ist, dass die Gnade nicht nur die Dinge zum Vorschein bringt, die wir getan haben, sondern Gnade bringt auch die Dinge zum Vorschein, die wir hätten tun können, die wir nämlich in Gedanken gedacht haben, aber nie ausgelebt haben. Wenn du zu Jesus kommst, ist es der Pharisäer, wenig vergeben, wenig Liebe, oder ist es die Prostituierte, viel vergeben, glühende Liebe, Leidenschaft für Jesus? Und Jesus sagt, sei wie die Prostituierte. Und das braucht vielleicht einen langen Blick auf unser Herz, dass wir das merken, wo wir da stehen. Und weil es für Pharisäer ist, schwierig ist, einen langen Blick auf ihr Herz zu werfen, fangen wir jetzt mit einem kurzen Blick an hier in dem Gottesdienst und setzen es dann diese Woche fort. Ich hatte euch vorhin einen Tipp gegeben bei diesem Zettel. Schreib's großzügig auf. Sei großzügig. Jetzt weißt du, was ich damit gemeint habe. Wir haben jetzt eine Phase in dem Gottesdienst, das ist vielleicht ein bisschen untypisch, eine Phase, wo wir Zeit haben zum Nachdenken, Zeit haben zum Beten, jeder für sich. Wir werden nachher auch da in diesem Block ein paar Lieder gemeinsam singen. Aber ich glaube, das Thema bietet sich an, dass wir einfach das noch ein bisschen setzen lassen, sacken lassen, dass wir jetzt mit Jesus ins Gespräch gehen und gucken, wo wir da stehen bei dem Thema. Und ich lade dich ein, wenn du willst, nochmal den Zettel zur Hand zu nehmen. Vielleicht willst du was ergänzen. Super, sei großzügig an der Stelle. Sei großzügig, weil Gottes Gnade ist großzügig. Genau, die Musik wird jetzt spielen, lasst euch nicht davon ablenken, die soll euch eher unterstützen dabei. Und dann wird in ein paar Minuten die Gelegenheit sein, diese Nagel loszuwerden. Habt ihr denn noch? Ja? Da ist die Gelegenheit, diesen Zettel loszuwerden mit diesem Nagel. Und ich werde dann in ein paar Minuten zwei Männer bitten. Ich habe hier vorne ein tolles Holzkreuz mitgebracht. Und dann würde ich zwei Männer bitten, hier nach vorne zu kommen und dieses Kreuz für uns hier aufzustellen, hier vorne, und zu heben. Und dann ist jeder, der das möchte, eingeladen, mit dem Zettel das zu tun, was das einzig Richtige ist zu tun. Zu kreuzigen. Ans Kreuz zu kreuzigen. Mit dem ganzen Hintergrund, den wir jetzt gehört haben aus der Geschichte. Weil es endet ja nicht in der Dunkelheit. Es endet ja nicht in Schämung und Beschämung und Versagen, sondern es endet kostbar, voller Liebe, voller Hingabe. Nehmen wir uns noch mal die Zeit, über dieses Thema nachzudenken, ins Gebet zu gehen. Und ich sage dann gleich, wann wir das mit dem Kreuz machen können.